Jesus, und wir spüren, dass wir in so einer Zwischenzeit stehen, und die Band hat es auch so, ja, so vorsichtig, so nachdenklich gesungen. Wir fühlen uns so unsicher in vielen Situationen und ja, suchen so ein Stück weit auch Orientierung. Deshalb kommen wir zu dir und erwarten, dass du uns jetzt Orientierung gibst. Ich möchte dich bitten, dass du wirklich unsere Herzen anrührst, dass du dein Wort ganz tief in unser Herz hineinlegst. Danke, dass du da bist, dass du diesen Riss zugemacht hast, dass wir in dir wissen, wo wir hingehören dürfen. Danke dafür. Amen. Ist ja schon blöd mit diesen Dingern da, gell, oder? Weiß auch nicht. Versteht ihr mich gar nicht mehr richtig? Ja, aber ich sag mal, einen Vorteil hat das Ding auch. Ja, man kann das so ein bisschen farblich zur, naja, nicht zu meinem Hemd, aber es ist ein Designerstück. Und man sieht auch nicht mehr, wenn einem die Haare aus der Nase wachsen. Oder die anderen sehen das nicht mehr. So. Wir leben irgendwie in einer besonderen Zeit. Da hat ein kleiner Virus unser ganzes Leben durcheinander gewirbelt. Und es herrscht so eine, ja, so eine seltsame Stimmung, so eine komische Stimmung. Bei Begegnungen mit Menschen erleben wir das. Immer wieder Unsicherheit. Und auch hier erlebe ich das, so an der Stimmung im Raum. Ja, darf ich husten oder nicht? Da ist so eine Unsicherheit, zum Teil Angst, zum Teil auch Trotz. Wie und wo darf ich mich denn heute überhaupt bewegen? Maske an oder nicht? Beim Autofahren, wie ist das? Der Fahrer nicht, damit er nicht gegen das Vermummungsverbot verstößt und damit das Ticket auch richtig zugeordnet werden kann. Der Beifahrer schon. In der Fahrschule alle beide. Ja, man blickt nicht mehr so richtig durch. An allen Ecken werde ich auf die speziellen Regeln für jedes Geschäft hingewiesen. Hände desinfizieren, ja oder nein. Kein Einkauf ohne Einkaufswagen, um Abstand zu halten. Der Einkaufswagen ist aber auch nur einen Meter lang. Naja, da reicht es auch nicht ganz. In der Grundschule getrennte Pausen auf dem Hof. Aber im Bus, der die Kinder dann nach Hause bringt, das gleiche Gedränge wie früher und nicht ausreichend Sitzplätze. Ja, geht's noch? Ein herzliches Dank an die, ja, vorwiegend Muttis, die Homeschooling gemacht haben. Hut ab vor dieser Leistung. Und ach, ich nutze einfach mal die Gelegenheit, da hinten steht die Kamera, ihr wisst das ja, wir sind online. Wir winken mal allen, die auch nicht da sind. Komm, winkt mal auf, das können die mal sehen, in der Kamera sieht man das dann schön. Und ja, vielen Dank echt für alle, die sich da ganz besonders auch engagiert haben. Und ich musste so denken, natürlich ist das nicht in Ordnung, was da in Stuttgart auf dem Schlossplatz passiert ist. Aber da ist Menschen auch der Kragen geplatzt. Vor lauter Verboten, vor lauter Fragen, was darf ich denn noch und was darf ich nicht mehr? Und vor dem immer wieder Fragen, ist denn wirklich alles, was jetzt so angeordnet wird, alternativlos? Ich will doch nicht gelebt werden, ich will leben. Ich will doch mein Leben selbst gestalten. Und soll ich mir etwas sagen lassen, wen ich mal in den Arm nehme und mit wem ich am Gartenzaun ein Schwätzchen halte? Soll ich mir sagen lassen, wann ich ein Eis esse und wo ich mir eine Pizza hole? Ob ich ins Kino gehe oder am Sonntag einen Gottesdienst besuche? Die Situation in den Altenheimen und auch auf den Hospizstationen, die finde ich persönlich so am härtesten. Und manche auch hier haben in diesen vergangenen Monaten liebe Menschen verloren, mussten und müssen Trauer verarbeiten, haben Trost vielleicht nicht so erlebt, wie sie sich das gewünscht haben, haben Gemeinschaft nicht so erlebt. Deshalb ist es so toll, dass wir zumindest in dieser Form mal wieder zusammen sein können, uns mal wieder in die Augen gucken können und ja, vielleicht auf andere Weise zeigen können, wir leben miteinander, wir teilen das Leben, wir spenden uns Trost und wir leben Gemeinschaft. Wir leben in einer besonderen Zeit und akzeptieren auch manche Einschränkungen in unserem Alltag, auch wenn wir sie nicht immer verstehen. Ich möchte das ganz deutlich sagen, das ist auch gut so. Wenn wir jetzt wieder hier Gottesdienst feiern, dann machen wir das auch ganz behutsam. Wir achten die Regeln. Wir passen aufeinander auf. Wir setzen uns nicht einfach über alles hinweg, sondern wir tasten uns ganz langsam vor. Man hat immer wieder mal den Satz so gehört, die Welt nach der Pandemie wird eine andere sein. Und ich muss sagen, das macht mir ein bisschen Angst. Wie wird sie denn sein? Und will ich das? Ich will doch mein altes Leben zurückhaben. Macht mir das Neue überhaupt Spaß? Komme ich mit dieser neuen Situation zurecht? Das wird gerne verdrängt und von manchen als kurze und vielleicht auch ein bisschen übertriebene Episode angesehen. Aber so langsam dämmert es vielen. Die Welt nach der Pandemie wird wirklich eine andere sein. Wir sehnen uns nach Halt, wir sehnen uns nach Sicherheit. Die Band Silbermond singt in einem Lied: Wir sehnen uns nach irgendwas, was bleibt. Nach irgendwas, was Bestand hat. In dieser Unsicherheit, in diesen Veränderungen, wir sehnen uns nach irgendwas, was bleibt. Und beim Nachdenken darüber, ich weiß nicht, wie das euch geht, man hat ja immer mal wieder als Christ so dann Gedanken und Ideen und dann dachte ich mir, da steht doch in der Bibel was zu. Nach was bleibt. Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Na, das ist doch was. Das ist doch was bleibt. Das ist doch was Bestand hat. Bei Jesus gibt es keine Veränderung. Bei Jesus bleibt alles, wie es schon immer war. Steht das so da? Stimmt das? Will dieser Vers das ausdrücken? Ich habe mir den Text dann mal im Zusammenhang angesehen, in dem er steht, und das möchte ich jetzt euch vorlesen und ein paar Gedanken dazu mit euch teilen. Dazu lese ich Hebräer 13, Vers 1 bis 14. Hebräer 13, 1 bis 14. Liebt einander mit aufrichtiger Liebe. Vergesst nicht, Fremden Gastfreundschaft zu erweisen, denn auf diese Weise haben einige Engel beherbergt, ohne es zu merken. Denkt an diejenigen, die im Gefängnis sind. Fühlt mit ihnen, als wärt ihr selbst dort. Teilt das Leid derer, die misshandelt werden, als würdet ihr ihren Schmerz am eigenen Körper spüren. Haltet die Ehe in Ehren und bleibt einander treu. Gott wird Menschen, die unzüchtig leben und die Ehe brechen, ganz sicher richten. Hängt euer Herz nicht ans Geld und begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen. Deshalb können wir zuversichtlich sagen, der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen antun? Erinnert euch an eure Lehrer, die euch zuerst das Wort Gottes verkündigt haben. Denkt an all das Gute, das aus ihrem Leben hervorgegangen ist und vertraut auf den Herrn, wie sie es taten. Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Lasst euch daher nicht von seltsamen neuen Lehren verwirren. Durch die Gnade Gottes werdet ihr innerlich stark und nicht durch Bestimmungen über Speisen, die keinem helfen, der sich danach richtet. Wir haben einen Altar, von dem die Priester des irdischen Heiligtums nicht essen durften. Früher brachte der hohe Priester das Blut von Tieren als Opfer für die Sünde in das Heiligtum. Doch die Leiber der geopferten Tiere selbst wurden außerhalb des Lagers verbrannt. So litt auch Jesus außerhalb der Stadttore, um sein Volk durch sein vergossenes Blut zu heiligen. Lasst uns deshalb zu ihm hinausgehen vor das Lager und die Schande tragen, die er auf sich nahm. Denn diese Welt ist nicht unsere Heimat. Wir erwarten unsere zukünftige Stadt erst im Himmel. Hebräer, das ist keine Person wie Timotheus oder eine Stadt wie Korinth. Hebräer, das ist eine alte Bezeichnung für das Volk Israel. Wir wissen nicht so ganz genau, wer diesen Brief geschrieben hat. Manche sagen, wenn jemand nach 13 Kapiteln noch von einem kurzen Brief spricht, dann muss der Schreiber eine Frau gewesen sein. Vielleicht war es aber auch Paulus oder eine ihm nahestehende Person. Aufbau und Stil des Briefes erinnern mich irgendwie an Paulus. Und es handelt sich hier nicht in erster Linie um einen seelsorgerlichen oder um einen praktischen Brief, sondern vor dem Hintergrund jüdischen Glaubens und jüdischer Tradition wird hier systematisch eine Christologie entwickelt. Und ganz ehrlich, der Hebräerbrief, das ist keine leichte Lektüre. Für mich liegt der Schlüssel zum Hebräerbrief und ich würde sagen, fast zum ganzen Alten Testament in Hebräer 1, Vers 3. Die Neues Leben Bibel hat das ganz toll übersetzt, finde ich. Hebräer 1, Vers 3, da heißt es, der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider. Und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Der Sohn, also Jesus, der spiegelt die Herrlichkeit Gottes und alles an ihm ist Ausdruck des Wesens Gottes. Deshalb, wenn du Gott kennenlernen willst, dann schau auf Jesus. Wenn du in Gottes Herz sehen willst, dann schau auf Jesus. Alles an ihm, alles an Jesus ist ein Ausdruck des Wesens von Gott. Und im Hebräerbrief wird dann beschrieben, wie Jesus das Alte Testament erfüllt und sich mit dem Kommen von Jesus auch Dinge ändern. Es ist geschrieben von einem Juden an Juden, die in Jesus den Messias erkannt haben. Aber jetzt ist er weg, aufgefahren in den Himmel. Wie geht's jetzt weiter? Brauchen wir weiterhin den Tempel, um Gott richtig anzubeten, wie Jesus der Frau am Jakobsbrunnen erklärt hat? Bringen wir weiterhin Opfer dar? Welche Funktion haben jetzt Priester? Und wir merken, auch diese Menschen leben in einer besonderen Situation. Ihnen bricht so das Gerüst ihres Glaubens komplett weg. Glaube und Kultur, das überschneidet sich oft. Was bleibt uns denn jetzt noch? Gibt es noch irgendwelche Traditionen, die sie weiter bewahren können? Wie soll denn ihr Leben, wie soll denn ihr Glaube in Zukunft aussehen? Doch diese Menschen, sie sehnen sich nach Beständigkeit, nach einem festen Halt, nach irgendwas, was bleibt. Die Umstände, das Umfeld ändert sich massiv. Plötzlich gehören sie einfach nicht mehr dazu. Ständig müssen sie sich rechtfertigen, ihr Handeln erklären. Ja, sie erleben auch, dass sie überhaupt nicht mehr akzeptiert werden, dass sie verfolgt, dass sie sogar getötet werden. Jesus bleibt derselbe. Nicht bei Jesus bleibt alles beim Alten. Jesus bleibt der Alte. In allen Veränderungen, das Herz, das Wesen Gottes ändert sich nicht. Er ist derselbe. Damals, heute und in Ewigkeit. Und so wie er Adam als sein Ebenbild gewollt hat und wie er sich gefreut hat, als sich ein Abraham mit ihm auf den Weg gemacht hat, so freut er sich heute über die Begegnung mit dir. Bei den Hebräern ist nicht alles beim Alten geblieben. Nein, man könnte sagen, alles hat sich verändert. Ist der jüdische Glaube wertlos? Nein, aber Gottes Geschichte, Gottes Heilsgeschichte ist einen Schritt weitergegangen. Gestern habe ich mich mit meinem Vater ganz kurz darüber unterhalten. Er sagte so, das Neue ist immer besser, steht im Hebräerbrief. Damit ist der neue Bund gemeint. Nicht alles Neue ist immer besser. Es geht hier um Gottes Heilsgeschichte, die einen Schritt weitergegangen ist. Ich habe gesagt, mich erinnert Aufbau und Stil dieses Briefes an den Apostel Paulus, weil hier auch nach so einer theologischen Abhandlung auch noch ein Deshalb kommt. Das beginnt ab Kapitel 12. Da wird der Brief auch noch praktisch. Da schreibt der Schreiber so sinngemäß, weil das alles so ist, wie ich euch das jetzt 11 Kapitel lang erklärt habe, deshalb wollen wir nun in dieser neuen Situation fröhlich unseren Glauben leben. Und er gibt ganz praktische Tipps. Liebt einander mit aufrichtiger Liebe. Vergesst nicht, Fremden Gastfreundschaft zu erweisen. Denn auf diese Weise haben einige Engel beherbergt, ohne es zu merken. Denkt an diejenigen, die im Gefängnis sind. Fühlt mit ihnen, als wärt ihr selbst dort. Teilt das Leid derer, die misshandelt werden. Als würdet ihr ihren Schmerz am eigenen Körper spüren. Haltet die Ehe in Ehren. Bleibt einander treu. Hängt euer Herz nicht ans Geld. Das sind doch wirklich so ganz praktische, mutmachende Worte. Lebt euren Glauben. Geht mutig mit den Veränderungen in eurem Leben um. Das möchte ich uns auch ganz persönlich zusagen und zurufen. Aber auch als Gemeinde möchte ich uns Mut machen, in dieser besonderen, in dieser neuen Situation fröhlich den Glauben zu leben. Praktisch zu machen. Klar, wir haben auch Angst. Ist doch logisch. Letzte Woche habe ich ein Zitat von Corrie ten Boom gehört. Mut ist Angst, die gebetet hat. Hat mir echt gut gefallen. Angst ist da, aber Mut ist Angst, die gebetet hat. Lasst uns neu überlegen und auch darüber ins Gespräch kommen, was uns auch als Gemeinde wichtig ist. Lasst uns überlegen, wie wir in veränderter Situation Gemeinde praktizieren können. Vielleicht sind nicht mehr alle Formate kompatibel mit dieser neuen Zeit. Ganz besonders denke ich dann so das Thema Kinderarbeit. Wie kann das weitergehen? Müssen wir da vielleicht da im Kindergarten Räume anmieten, weil wir die Gruppen nicht mehr so groß machen können? Müssen wir vielleicht den Gottesdienst verändern? Ich möchte Mut machen, die junge Generation ganz besonders im Blick zu haben. Vielleicht müssen wir hier im Gottesdienst unsere Sprache ändern, dass auch Kinder und junge Leute hier ganz anders sich zu Hause fühlen können. In diesen Versen steckt viel, was auch für uns neu wichtig werden kann. liebt einander, erweist Fremden Gastfreundschaft, denkt an die unter euch, denen es gar nicht gut geht. Denkt an die Christen, die Verfolgung erleben. Michael hat schon gesagt, nächste Woche ist Open Doors hier, da hören wir da ein bisschen mehr zu. In diesen Versen steckt für mich das Thema Gemeinschaft und Barmherzigkeit. Wie kann sich Liebe, wie kann sich Zuneigung und auch füreinander Dasein in Zeiten von Corona praktizieren lassen? Haltet die Ehe in Ehren und seid einander treu. Wie können wir junge Paare, wie können wir Familien unterstützen? Wie können wir Teens und Kinder mit der frohen Botschaft von Jesus erreichen und sie für ein Leben mit Jesus begeistern? Trotz mancher Kontaktbeschränkungen, mit denen wir, glaube ich, noch eine ganze Zeit leben werden müssen. Ich glaube, wenn Face-to-Face nicht mehr so wirklich geht, dann sollten wir andere Kommunikationsmittel suchen und auch finden. Hängt euer Herz nicht ans Geld. Ein alter Kirchenvater der ganz frühen Kirche, der hat mal sinngemäß gesagt, diese Welt teilt nichts außer ihre Frauen. Wir teilen alles außer unsere Frauen. Ja? Diese Welt teilt nichts, die gibt nichts ab von dem, was sie haben, was sie festhalten können. Außer die Ehe, die Frauen, das wird geteilt. Wir teilen alles, außer unsere Frauen. Haltet die Ehe in Ehren und hängt euer Herz nicht ans Geld. Seid großzügig, seid zufrieden. Vielleicht müssen wir den Erlös, den wir mal irgendwann aus dem Haus in Bad Sobernheim erzielen, in was anderes investieren als in Holz und Steine. Wie kann also christliche Gemeinde in dieser besonderen Zeit wieder Relevanz in unserer Gesellschaft haben, in unserer Nachbarschaft? Wie kann Christsein in dieser besonderen Zeit aussehen? Sicher nicht, indem wir mit einer Bibel in der Hand vor einer Kirche vor die Fotografen posieren, sondern indem wir mit dem Wort und der Liebe Gottes im Herzen in den Schwierigkeiten unserer Gesellschaft mit anpacken. So werden wir auf der einen Seite eingeladen, den Glauben praktisch zu machen, das, was Gott wichtig ist, das, was seinem Wesen entspricht, durch unser Leben sichtbar zu machen. Und auf der anderen Seite werden wir zu einem klaren Bekenntnis zu Jesus aufgefordert. Der Vers 8, der wirkt hier auf den ersten Blick wie zusammenhanglos eingeschoben. Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Aber ich glaube, hier erfüllt und verbindet sich das Alte und das Neue. Der Schreiber greift hier nochmal so zurück auf diesen Opferritus des Alten Bundes und zeigt, wer Jesus damals schon war und heute noch ist und in Ewigkeit sein wird. Derselbe. Derjenige, der alles dafür tut, damit Versöhnung, damit Gemeinschaft zwischen Schöpfer und Kreatur sein kann. Gottes Liebe in Person. Und doch macht es sich Gott nicht leicht, weil er Sünde damals wie heute sehr ernst nimmt. In moderner Theologie wird das gern übersprungen. Da spricht man eher von einem neuen Versuch, von dem Plan B Gottes. Aber das stimmt nicht mit Gottes Wort überein. Damals wie heute ist der Tod die Folge von der Abkehr des Menschen von seinem Schöpfer. Und das Sterben von Jesus ist die Erfüllung dessen, was im Alten Testament schon symbolhaft praktiziert wurde. Früher brachte der Hohepriester das Blut von Tieren als Opfer für die Sünde in das Heiligtum. Doch die Leiber der geopferten Tiere selbst wurden außerhalb des Lagers verbrannt. So litt und starb auch Jesus außerhalb der Stadttore, um sein Volk durch sein vergossenes Blut zu heiligen. Das Blut von Jesus bringt Erlösung. Jesus ist der hohe Priester und das Opfer, der Handelnde und das Opfer in einer Person. Die Situation ändert sich. Die Geschichte, wenn man so will, die Heilsgeschichte, geht einen Schritt weiter. Aber Jesus bleibt derselbe. Und wir sind eingeladen, uns zu ihm und zu dem, was er getan hat, zu bekennen. Lasst uns deshalb zu ihm hinausgehen vor das Lager und die Schande tragen, die er auf sich nahm. Denn diese Welt ist nicht unsere Heimat. Wir erwarten unsere zukünftige Stadt erst im Himmel. Stellt euch zu diesem Jesus. Tretet mit ihm erkennbar aus der Masse heraus. Vielleicht wirst du dann auch als Opfer bezeichnet. Ich glaube, die Kinder in der Schule, die hören das schon mal öfter. Du Opfer. Das ist kein schönes Schimpfwort. Das ist ein Ausdruck von Verachtung. Das ist ein Ausdruck von Schande. Aber wer von der Liebe Gottes spricht, der kann auch von der Schande des Opferseins nicht schweigen. Und ich finde das hier irgendwie ein schönes Bild. Hinausgehen zu Jesus vor die Stadt. Lass doch die Menschen auf dich herabsehen von der Stadtmauer. Jesus ist vor der Stadt. Golgatha ist vor der Stadt. Das leere Grab ist auch vor der Stadt. So haben sich die Hebräer aus ihrer Stadt und aus ihrer Komfortzone heraustreiben lassen. Mit ihnen hat sich das Evangelium von Jesus auf der ganzen Welt ausgebreitet. Zu allen Menschen, zu allen Völkern, zu allen Nationen muss diese frohe Botschaft kommen. Und dann kommt Gottes neue Stadt. Und heute steht dieser Text vor mir und vor dir. Die Frage bleibt, wenn Jesus gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist, wie sieht dann mein deshalb oder darum aus, heute? Der Text hier ermutigt mich, Glauben fröhlich zu leben und Jesus zu bezeugen, mich zu ihm zu stellen, hinauszugehen vor die Stadt und auch ein Stück weit die Schande mitzutragen. Ich möchte noch mal beten. Herr Jesus, es ist so toll, dass wir in dir, in Gottes Herz gucken können. Dass in allem, was du bist, das Wesen Gottes sich widerspiegelt. Und ich möchte dich bitten, dass das doch echt abfärbt auf mein Leben. Und dass das auch in der jetzigen Lebenssituation, in der wir alle stehen, ja uns ein Stück neu ermutigen kann, auf dich zu sehen, uns von dir begeistern zu lassen, uns zu dir zu bekennen. Amen.